Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Wir begrüßen Andrea Brackmann bei Andersschlau. Sie ist Diplompsychologin und Verhaltenstherapeutin. Sie arbeitete über viele Jahre mit hochbegabten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Im deutschsprachigen Raum veröffentlichte sie einige der bekanntesten Bücher zu Persönlichkeitsmerkmalen Hochbegabter. Und sie gehört zu den meistgelesenen Autorinnen zum Thema Hochbegabung und Hochsensibilität. Freut euch gemeinsam mit uns auf ein ganz tolles Interview mit einer großartigen Frau. Viel Freude dabei.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andersschlau.
Hallöchen.
Der Podcast für dich. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei. Da freuen wir uns sehr, dass Sie da sind, Frau Brackmann. Herzlich willkommen bei uns.
Herzlich willkommen, Frau Brackmann.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin heute bei Andersschlau und bin gespannt, was mich heute erwartet und was wir besprechen wollen.
Ja, sehr schön. Das freut mich insbesondere, Frau Brackmann. Ich hatte Sie ja über den Verlag, in dem Ihre Bücher veröffentlicht werden, angeschrieben. Und da bitte ich Sie, Grüße zu bestellen der jungen Verlagsangestellten, die da den Kontakt zwischen uns dann tatsächlich möglich gemacht hat. Sie haben sich ja dann gemeldet und Ihre Bereitschaft signalisiert, dass Sie sich ein Interview mit uns vorstellen können, was mich insbesondere als begeisterte Leserin Ihrer Bücher sehr gefreut hat. Denn es ist ja so, Sie haben schon vor langer Zeit Bücher veröffentlicht im Kontext Hochbegabung, Hochsensibilität in den 90er Jahren. Oh, ist ja doch eine ganze Zeit her.
Ne? 2005 war die erste Veröffentlichung, wenn ich da dazwischen springen darf.
Vertue ich mich da so sehr?
Das erste Buch war 2005 und das zweite 2007. Also Sie sind schon etwas betagter sozusagen, die Werke, aber nicht ganz so.
Nicht ganz. Okay, da habe ich mich dann jetzt knapp um 10 Jahre vorbeigesprochen.
Ja.
Bei uns Frauen kommt das nicht mehr genau. An der einen oder anderen Stelle. Okay, aber ich weiß jedenfalls, dass diese Werke, sage ich mal, bis heute gerne herangezogen werden. Insbesondere darf ich mich an der Stelle ja noch einmal outen als Mutter von 2 hochbegabten Kindern. Kinder zum Thema Hochbegabung gekommen und dann seinerzeit das erste Mal, also ich sag mal so meine ersten Schritte gegangen, wurde mir Ihr Werk empfohlen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich unglaublich berührt war vom Lesen der Erfahrungsberichte. Im Prinzip sind das ja zusammengetragene, so kann man sagen, ne? Notizen, Aufzeichnungen aus therapeutischen Begleitungen, die Sie in Ihrer Praxis hatten. Und bei mir zum ersten Mal einen wirklichen Kontakt gespürt habe.
Ich finde diesen Aspekt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, das habe ich auch häufig so erlebt und gehört, dass zum Beispiel Eltern von hochbegabten Kindern sich ganz intensiv auch für diese Kinder einsetzen und zu Beratungen gehen und zu Elterngesprächen und sich für Förderung und so weiter einsetzen, aber oft nicht den kleinsten Gedanken darauf verschwenden, dass sie selbst betroffen sein könnten. Und ich muss sagen, dass ich es bei Frauen, bei weiblichen Hochbegabten, habe ich es noch sehr viel stärker erlebt, dass die eben so, wie Sie es vorher geschildert haben, in der ganzen Familie oft ihnen die Augen aufgehen und sie feststellen, die Cousine, der Cousin, der Onkel, die Großmutter könnten hochbegabt gewesen sein. Aber man selber ist sozusagen völlig außen vor. Und ich habe ja oft sogar erlebt, dass wenn ich das ganz vorsichtig angesprochen habe in Elternberatungen, ob die Mutter oder der Vater möglicherweise selbst betroffen sein, es ist betroffen sein klingt immer so, als wäre es eine Krankheit, aber das ist es ja nicht. Möglicherweise selbst hochbegabt sein könnten, habe ich immer erstmal sehr abwehrende und zum Teil wirklich empörte Reaktionen bekommen, wie ich einfach so etwas quasi jemandem unterstellen könnte, dass er extrem intelligent ist oder besondere Wahrnehmungsfähigkeiten hat. Und ich habe auch ja vorher schon ganz kurz angedeutet, dass es bei mir nicht anders gewesen ist. Also ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, dass ich jahrelang mit Hochbegabten gearbeitet habe, bevor ich mir der Gedanke überhaupt kam, dass vielleicht ich auch nicht so ganz unintelligent sein kann, wenn ich mit dieser Klientel so gut zurechtkomme. Von daher ist es sehr typisch, was Sie da beschreiben.
Ja, das ist ein großer Unterschied, ob man selber Kinder hat oder eben nicht. Ich meine, die Gruppen, die wir hier im Hause, ich sage jetzt einfach mal, ins Leben gerufen haben und inzwischen ja jetzt auch schon längerfristig durchaus erfolgreich begleiten, die sind fast alle kinderlos. Und für die gilt Ähnliches, wie Sie es schildern. Das heißt, es wurde nie in Zweifel gezogen, dass man mit seiner komischen Art, mit seiner anderen Art alleine bleibt. Während man als Mutter, kann ich an der Stelle sagen, Herr Neuwisch hat noch sehr kleine Kinder, ist dann auch noch mal etwas anders, ne? Er hat noch wirklich Kleinkinder. Und ich sag mal, meine Kinder sind vor langen Jahren getestet worden. Mein Sohn ist 20, unsere Tochter ist 14. Das ist, also unser Sohn ist mit 5 Jahren getestet. Ich bin jetzt immerhin seit 15 Jahren mit dem Thema unterwegs. Und von daher kann ich einfach nur sagen, hat das eben das Leben auf den Kopf gestellt. Und ich war einige Jahre die Frau, die vom natürlich nicht entdeckt hochbegabten Mann sprach. Das war mir ganz schnell klar.
Das war genau.
Bei meinem Sohn war es ja so, der war dann getestet. Ja. Und was mich selbst anging, ja, ich bin ja intelligent. Ne? Was ich übrigens wusste, weil ich eine sehr gute Schülerin war und bei mir Lernen und all das Prozedere rund um Schule nie schwer fiel. Ja. Genau, aber damit war der Sack auch zu, wissen Sie? Der Sack war dann zu. Komische Attitüden und ich sag mal Brimborium, Klimbim rund um Hochbegabung, wie wir ja alle wissen, durchaus noch dazugehört, war dann auch bei mir noch lange zu.
Ja, ich muss gestehen, ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich langsam drauf kam. Ich habe am Anfang nur bemerkt, dass ich mich mit hochbegabten Kindern oft viel besser austauschen und viel lebhafter mich mit ihnen verstehe und viel mehr auf einer Wellenlänge bin. Ich habe nachher immer geglüht vor Begeisterung und Energie, wenn die aus den Testungen irgendwie rausgegangen sind. Also dass ich mich mit vielen hochbegabten Kindern besser austauschen konnte als mit vielen Erwachsenen in meinem Umfeld. Das war so das Erste, was mir auffiel. Das habe ich irgendwie hingenommen. Dann kamen die hochbegabten Jugendlichen dazu, wo ich festgestellt habe, dass es einige Parallelen so mit meiner eigenen Biografie gab, also dass ich phasenweise auch Außenseiterin gewesen bin, überall angeeckt bin, Schwierigkeiten mit den Mitschülern hatte, andere Interessen hatte, auf ganz anderen, wie soll ich denn sagen, in ganz anderen Filmen sozusagen unterwegs war. Auch bei den Lehrern angeeckt bin, zum Teil früh schon irgendwelche philosophischen Wälzer gelesen habe oder in der Friedensbewegung aktiv war oder ähnliches, was bei meinen Mitschülern, ich bin damals auf die Realschule gegangen, als äußerst, äußerst merkwürdig ankam. Auch die Fragen, die ich gestellt habe, die Kleidung, die ich getragen habe. Das war für mich so der zweite Hinweis, dass ich das bei vielen Hochbegabten wiedergefunden habe, aber da habe ich noch lange nicht dran gedacht, dass ich möglicherweise selbst dazu gehöre. Also von daher kann ich es sehr, sehr gut nachvollziehen. Und erst so der Punkt, wo die hochbegabten Erwachsenen dann zu mir kamen und ich geschlottert habe, weil ich gedacht habe, ich kann denen gar nicht das Wasser reichen. Wie soll ich denen auf Augenhöhe begegnen? Aber der Bedarf war dann sehr schnell sehr groß, dass ich gedacht habe, ich versuche als Therapeutin da zur Verfügung zu stehen. Es war ein Versuch. Und irgendwann konnte ich mir dann nicht mehr erklären, warum es mir tatsächlich gelungen ist, mich so gut mit denen auszutauschen und auf einer Wellenlänge Und irgendwann habe ich eine richtige Gier entwickelt nach diesen Klienten, weil es mir so eine unglaubliche Freude bereitet hat, die Sitzungen mit denen. Und dann habe ich mich irgendwann mal heimlich eingeschlossen und habe dann unter verschärften Bedingungen einen Test gemacht. Es ist aber bis heute noch so, und das geht auch vielen Hochbegabten, so hochbegabten Erwachsenen, dass so ein Restzweifel immer bleibt, auch wenn man das Testergebnis hat. Also Hochbegabte sind da unglaublich findig, zu sagen, ja, da hatte ich einen guten Tag oder die Fragen waren besonders einfach. Oder ja. Ich würde immer noch sagen, dass ich in vielen Bereichen sicher sehr schlau bin, aber in vielen Bereichen fühle ich mich auch ein bisschen doof oft. Also Stichwort Namen merken, Daten merken, einfache Aufgaben, einfache Rechenaufgaben lösen. Also da kommen schon immer mal wieder Zweifel auf. Ja, also genau.
So viel dazu, genau. Darf ich fragen, was war die Initialzündung, die Bücher zu schreiben, die Sie dann letztlich geschrieben haben? Also hier ganz normal begabt, jenseits der Norm, hochsensibel.
Genau, das erste war jenseits der Norm, hochbegabt und hochsensibel. War zu einem Zeitpunkt, da habe ich glaube ich schon 5 oder 6 Jahre mit Hochbegabten gearbeitet. Und ich muss sagen, es war für mich wirklich eine abenteuerliche Entdeckungsreise, weil es damals ja noch, also es gab keinen, ich kannte keinen Kollegen, der mit Hochbegabten gearbeitet hat. Also ich bin quasi, ich habe mich so, wie hat man das jetzt oft in der Pandemie gesagt, ich bin auf Sicht gefahren eigentlich. Weil es auch wenig Literatur gab, zumindest im deutschsprachigen Raum gab es so gut wie gar nichts über Hochbegabung, außer dass man wusste, das sind eben ja, kleine Überflieger. Es gab das Wunderkind Tate, also diesen Film von Jodie Foster, wo ja eigentlich auch eher so ein bedauernswertes, super extrem begabtes Kind irgendwie gezeigt wurde. Und also ich habe eigentlich mit jedem Tag, den ich mit Hochbegabten gearbeitet habe, so viel entdeckt und gelernt und gesammelt. Und ich war natürlich unbewusst, das war mir ja damals nicht klar, aber ich war unbewusst offensichtlich in meinem Element. Also und so nach 5 bis 6 Jahren hat sich mein Bild von Hochbegabung komplett gewandelt, weil ich gesehen habe, also dass es eben sehr häufig, nicht immer, aber häufig mit Hochsensibilität einhergeht, dass Hochbegabte manchmal eben bei sehr einfachen Aufgaben viel zu kompliziert und zu komplex denken und dadurch manchmal dümmer erscheinen, als sie eigentlich sind, dass sie sich oft in Testsituationen mit Selbstzweifeln irgendwie selbst blockieren, dass sie aber auch häufig eine unglaubliche emotionale Intensität haben. Das war für mich auch vollkommen neu. Also ich habe so viele neue Erkenntnisse dort erfahren und so viel Neues entdeckt und erlebt, dass ich irgendwann gedacht habe, ich muss das aufschreiben. Das müssen irgendwie, da müssen auch andere davon profitieren können. Es war aber damals, wie gesagt, noch ein Nischenthema. Und wir haben auch eigentlich damit gerechnet, dass das eben für die kleine Nische der Hochbegabten irgendwie interessant sein würde. Aber so wie sich das jetzt entwickelt hat, weil Sie das im Vorgespräch auch kurz angeschnitten hatten, so wie sich das jetzt entwickelt hat, dass es über 15, 16 Jahre, und ich war ja jetzt auch viele Jahre komplett weg vom Fenster sozusagen, dass sich das so entwickelt. Also ich muss auch gestehen, es hat mich damals überrollt. Ich war ein kleiner Ein-Frau-Betrieb mit einem auf einem Spezialgebiet tätig. Und dass es sich so entwickelt und solche Kreise zieht, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also es ist heute für mich immer noch ein bisschen unwirklich, muss ich fast sagen. Aber ich freue mich immer sehr und es berührt mich auch immer sehr, wenn ich jetzt, wie zum Beispiel von Ihnen, höre, was diese Bücher bewirken und was sie auch verändern in Familien jetzt, wie zum Beispiel in ihrer oder auch andere Rückmeldungen. Es bleibt für mich immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, so ein bisschen unwirklich, weil ich denke, ich habe eigentlich nur aufgeschrieben, was ich dort erlebt habe. Und man bleibt ja trotzdem irgendwie derselbe Mensch mit allen Macken und Zweifeln und so weiter.
Da sind wir also ja ganz mitten im Thema, ne? Genau, wir sind ja mittendrin im Fühlen, im emotionalen Sein ganz feiner Menschen, genau, denen es einfach nur ein Bedürfnis ist, so mag ich das jetzt einfach wiedergeben, etwas aufzuschreiben. Sie sagten das gerade so wunderbar, etwas zu teilen. So von wegen, diese Erkenntnisse, die ich hier habe, die sollten nicht so einsam ergehen, ne? Die können vielleicht tatsächlich noch jemandem nützen. Da ist noch mal Sinn dahinter, das zu tun. Aber Sie haben das getan mit dem vollen Bewusstsein, ein gegebenenfalls ein Nischenthema zu bedienen und haben da ja auch gar nicht groß was erwartet. Und genau das ist ja vielleicht die andere Haltung, die, ich darf jetzt mal einfach sagen, unser einer zu diesem Thema hat. Und dass wenn dann etwas einsetzt, was man ja auch gar nicht weder erwarten durfte noch erwarten konnte. Ja, also ich sage jetzt mal dann die Lobhudelei oder die Begeisterung oder das dankbare Feedback, die Nachfrage, dass es einen wieder fast, ja, ich mag jetzt nicht sagen verstört, aber zumindest ein wenig, das wollte ich doch gar nicht, oder das war nicht.
Oh, also ein bisschen
so weit
würde ich jetzt nicht gehen. Also, es freut mich unheimlich und gibt mir auch viel Kraft, wenn ich weiß, dass ich da vieles bewirken kann und vieles bewirkt habe. Aber genau wie Sie sagen, es gibt immer so eine leichte Irritation, wo ich irgendwie denke, ich bin es doch nur. Also ich habe meine Arbeit gemacht, aber es bleibt immer so eine kleine Kluft natürlich zwischen dem, wie ich außen wahrgenommen werde und dem,
ja, klar,
wie ich mich selbst
wahrnehme. Das Phänomen mochte ich einfach gerade herausarbeiten, weil das so wichtig ist. Weil wir einfach spüren in den Reaktionen unserer Podcast-HörerInnen, ne, dass die, gender korrekt, ja. Hey. Ja. Ich lerne dazu. Dass die das ja genauso erleben. In ganz anderen Situationen, ne, kontextfrei, also klar, aber letztlich diese Emotionen, diese Bedürfnisse, diese Gefühle ähnlich ergehen und dass sich das einfach auch an dieser Stelle einfach unterscheidet. Mehr mag ich da ja jetzt gar nicht reingehen. Das hat nichts mit right or wrong zu tun, sondern nur mit, wie man eben Dinge empfindet und dass das einfach sich selbst erlaubt werden muss. Ja. Genau, und das ist einfach ungleich berührend, das eben zu lesen. Und ich hatte davon gehört, dass Sie sich dann irgendwann zurückgezogen haben, aber nicht ohne noch ein Buch ja hinterherzusetzen. Sie haben ja ganz normal, hochbegabt, dann doch noch geschrieben, bevor Sie, ja, ich sag mal, untergetaucht sind in die selbstgewählte.
Da muss ich auch noch mal einhaken, das war davor. Also die beiden Bücher sind ja relativ schnell hintereinander erschienen. 2005 war Jenseits der Norm über Kinder und Erwachsene und den Zusammenhang zu Hochsensibilität. Und 2007 war ganz normal hochbegabt, das sich ausschließlich hochbegabten Erwachsenen gewidmet hat, weil sich da schon abgezeichnet hat, dass da plötzlich ein unglaublich großes, unentdecktes Feld sozusagen sich auftat. Und da haben wir dann sozusagen nach 2 Jahren gleich nachgelegt, damit die hochbegabten Erwachsenen auch nochmal ein eigenes Buch haben. Und dann 2009, 2010 bin ich ja dann schwer erkrankt und habe mich dann ja weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber ganz normal hochbegabt, Leben als hochbegabter Erwachsener war 2007. Ich bin ganz stolz, dass ich mir die Jahreszahlen merken kann. Die habe ich sozusagen gepaukt, weil ich das auch lange nicht wusste. Ja, und darauf wollten Sie jetzt, glaube ich, nochmal.
Ja, dass sie eben diese beiden Bücher geschrieben haben und dass die eben aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, dass es nichts Vergleichbares gibt, unverändert auf dem Markt. Es gibt inzwischen einige Satt-Literatur in Richtung Lerncoaching, in Richtung Underachievement, in Richtung Abgrenzung zu Fehldiagnosen, Doppeldiagnosen, übrigens auch sehr wichtige Bücher, mag ich an der Stelle ganz klar zweifelsfrei sagen. Insbesondere sind die Amerikaner zu loben, ne? John Webb, leider viel zu früh verstorbener Professor für Psychologie, oder eben auch der von mir sehr verehrte Robert Sternberg mit seinen Beiträgen, sehr wertvoll, sehr wichtig. Aber ich behaupte eben, etwas Vergleichbares mit der Warmherzigkeit, ich glaube, mit der Einzigartigkeit.
Yeah. Wertschätzung.
Mit der Sie das schreiben, empfinde es nicht nur ich so, sondern wenn ich eben Ihr Werk empfehle, kann ich also auch immer eine entsprechende Rückmeldung schon vorher wirklich voraussetzen, dass die Personen sehr begeistert sind und dass das auf viel positive Resonanz stößt. Und
also ich werde heute Abend wie ein Luftballon hier durch die Gegend schweben, so aufgeblasen.
Oh ja, es
geht schon, ja, es geht quasi schon, schon an, über den Stuhl zu schweben. Ja. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über solche Rückmeldungen, zumal ich eben auch selbst nicht frei bin von Selbstzweifeln und auch nicht frei bin von diesem Hochstaplergefühl, dass ich irgendwie denke, ich habe doch noch so viel vergessen und es gab so viele Thesen, die noch nicht wirklich belegt waren und es gibt auch Widersprüche, die ich selbst mir nicht erklären kann und so weiter. Aber also, wo Sie sicher recht haben und was mir auch ja ein Anliegen war, als ich die Bücher geschrieben habe, ich habe sie mit Herzblut geschrieben, wirklich, und auch mit, was Sie vorher auch angesprochen hatten, mit Leidenschaft. Und ja, ich muss auch sagen, mit einer Liebe, sowohl, es fing ja eben an mit den hochbegabten Kindern, aber auch eben mit einer Liebe zu diesem Thema und zu diesen Persönlichkeiten, also seien es jetzt hochbegabte Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene. Und das freut mich natürlich sehr, wenn das auch so ankommt. Und ich glaube, dass es in gewisser Weise auch eben, ja, deswegen vielleicht auch heilsame Effekte hat. Das haben mir zumindest manche Leser und Leserinnen so berichtet.
Mhm, unbedingt.
Dass einfach dieser Respekt und die Liebe, die ich meinen Klienten zum Beispiel entgegenbringe, dass ihnen das auch beim Lesen, dass das für sie auch beim Lesen sehr heilsam gewesen ist.
Ja, und genau so würde ich es interpretieren, dass das eben durch die Buchzeilen den Leser erreicht. Zumindest mich hat es so erreicht und ich kann eben nur sagen, dass ich an der Stelle genau in der Warmherzigkeit nichts Vergleichbares gefunden habe. Und sehr froh und sehr erfreut war, als dann im letzten Jahr im Prinzip die Botschaft kam, es gibt ein neues Werk von Frau Brackmann und Frau Brackmann ist zurück, ne, 2020, 2007, immerhin lange 13 Jahre, war also sozusagen nichts. Und wie gesagt, man wusste ja von Ihnen, dass Sie sich aufgrund einer Erkrankung aus der Öffentlichkeit, also jetzt auch vom Autorentum sozusagen zurückgezogen hatten. Ja. Und genau, und dann haben Sie mit Extrem begabt, im vergangenen Jahr im April erschienen, mitten in der Pandemie. Man hatte ja doch vielleicht, also zumindest mich hat das betroffen, ein wenig mehr Zeit zum Lesen. Und Ihr Buch ist übrigens zeitgleich erschienen mit dem Buch von Professor Webb, Die Suche nach Sinn.
Ja, stimmt, fast im gleichen
fast
Monat.
Fast im gleichen Monat, genau. Und ich weiß noch, dass ich jedenfalls Sie beide auf einen Schlag bestellt habe. Ihr Buch, da bin ich ziemlich sicher, das habe ich bestellt, da war es noch gar nicht raus. Ne? Da konnte man schon vor Veröffentlichung, also sozusagen ein Exemplar bestellen, genau, vorbestellen. Genau, und ja, und ich war dann ganz selig, als ich es in den Händen hielt und mag an der Stelle halt auch sagen, bevor ich Sie frage natürlich, aber meinen Segen hatten Sie, genau dieses Spezialthema zu verarbeiten, was Sie ja dann im Prinzip verarbeitet haben in Extrem begabt. Mögen Sie uns erzählen, was Sie dazu bewogen hat, noch einmal sich den, ja, man darf ja sagen, Höchstbegabten und ihrer besonderen Persönlichkeitsstruktur zu widmen?
Also mir ist eigentlich aufgefallen im so oder eigentlich rückblickend aufgefallen oder während ich an dem Buch gearbeitet habe, dass ich eigentlich schon fast mein Leben lang für dieses Buch gesammelt habe, recherchiert habe, beobachtet habe, weil ich also schon als Jugendliche oder als junge Erwachsene schon unglaublich neugierig war auf Biografien von Künstlerpersönlichkeiten, von Wissenschaftlern, von auch auf Biografien von Frauen, die irgendwie besondere Figuren in der Geschichte gewesen sind. Also es war ein Thema, was mich immer irgendwie ja persönlich beschäftigt hat. Und wo ich dann, als ich angefangen habe, das Projekt zu machen, die ganzen Recherchen und Vorarbeiten gemerkt habe, also ich konnte mich da schon an meinem Bücherregal, das war da schon reichlich bestückt mit Biografien von, weiß ich nicht, Nietzsche, Beethoven. Und mich hat schon natürlich auch immer interessiert, wie das menschliche Gehirn in die Lage kommt oder in die Lage versetzt wird, solche Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci oder Albert Einstein oder Marie Curie, die eigentlich so für den Normalsterblichen, sage ich mal, kaum zu greifen sind, die auch mit dem Intelligenztest eigentlich kaum noch irgendwie zu erfassen sind. Das war so die eine Schiene, dass ich da immer, und natürlich auch so im Verlauf meiner therapeutischen Arbeit mit Hochbegabten, sind einem natürlich diese berühmten Genies und Persönlichkeiten auch immer wieder in irgendeiner Form begegnet, also in Form von Zitaten oder dass man irgendwie das Klientengeschichten, weiß ich nicht, über Vincent van Gogh gelesen haben oder über Florence Nightingale eine Reportage gesehen haben und gesagt, ja, ich traue es mir ja kaum zu sagen, aber so ähnlich wie ihr geht es mir auch in vielen Situationen. Oder wenn man dann hörte, dass Käthe Kollwitz so ein Tagebuch führt über ihre Stimmungsschwankungen, die sie irgendwie täglich hat. Und das war ja auch eine unglaublich starke und produktive Frau. Aber sie sagt, sie schreibt sich ihre Stimmungsschwankungen täglich wie Fieberkurven, notiert die sie sich. Und wenn dann Klienten berichten, dass sie das von sich selbst auch kennen, das irgendwie entlastend finden, habe ich gedacht, es wäre vielleicht auch für andere sehr wertvoll, das aufzuschreiben und das zugänglich zu machen. Und ich wollte es einfach ganz gerne mal wissen, ob all die Hypothesen, die ich so gebildet und gesammelt habe im Laufe der Jahre, ob die sich auch bestätigen an den großen Hochbegabten, also an den berühmten Genies und alles, was es auch da jetzt an Literatur dazu gibt. Weil ich mir gedacht habe, wenn die Grundmechanismen sozusagen stimmen, dann müssten die sich auf jede Form von Begabungen, auch auf Extrembegabung anwenden lassen. Und es gab noch einen anderen, das habe ich auch ganz am Ende von dem Buch kurz angesprochen, es gab auch einen sehr persönlichen Aspekt, weil Sie jetzt vorher auch das Buch von James Webb angesprochen haben, die Suche nach Sinn. Also es gab bei mir immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich auch Sinnkrisen hatte, die Orientierung etwas verloren, auch eben über lange Phasen der Krankheit, wo natürlich auch nochmal vieles in Frage steht. Und ich wollte einfach unbedingt wissen, wie gestalten die schlauesten Menschen der Geschichte ihr Leben? Was finden die wichtig? Wie kommen die klar mit ihren, ja, wie ich schon vorher sagte, Stimmungsschwankungen, mit ihren Widersprüchen, vielleicht auch mit der, ja, mit der Unvollkommenheit der Welt oder der Ungerechtigkeit auf der Welt, mit ihrer Sensibilität? Wie kann man sich trotzdem sozusagen einen gesunden Optimismus bewahren, auch in harten Zeiten? Das war so eine persönliche Fragestellung, die mir dann auch also in einer Fülle und Intensität beantwortet wurde beim Studium der Biografien, dass man sich eigentlich fast, also man wurde fast automatisch mitgerissen von diesem unglaublichen Antrieb und diesem ja, auch diesem unglaublichen Willen, das Leben zu gestalten, Einfluss zu nehmen, Dinge zu verändern, Dinge zu verstehen, Dinge zu erforschen. Und das war auch so ein Effekt. Also in der Psychotherapie spricht man ja von Bibliotherapie. Sprich, dass wenn man selbst Geschichten von anderen, von vielleicht großen Persönlichkeiten irgendwie liest, die mit ähnlichen Dingen zu kämpfen hatte wie man selbst, dass das auch in gewisser Form therapeutische Wirkung haben kann. Also auf mich hat es definitiv therapeutische Wirkung gehabt. Mich hat es sehr gestärkt und eben auch neue Orientierung gegeben und auch innere Bereiche wiederbelebt, die so ein bisschen brach lagen. Und ich habe eben die Hoffnung, dass das anderen Leuten ähnlich geht. Wenn die sagen, ja, der Einstein, der hat auch, bis er 6 war, kaum einen Ton gesprochen. Und es war aber nachher trotzdem ein ganz toller Redner. Oder die Lise Meitner, die Kernphysikerin, war auch eine störrische, eigenwillige, zurückhaltende Schülerin. Und hat sich aber dann auch zu einer ganz tollen, vielschichtigen Persönlichkeit entwickelt. Also Ähnlichkeiten mit Anwesenden sind natürlich nicht auszuschließen. Ja, also das waren so die Beweggründe.
Das denke ich mir, dass das eine Mordsvorbereitung gekostet hat, genau, das alles zu recherchieren, zu lesen und dann miteinander zu vergleichen, Zusammenhänge zu erkennen. Was mir gleichwohl auch sehr gut gefallen hat, und das mag ich erwähnen, wir erleben ja nun in den Praxen, wie Sie sich denken können, und das wird Ihnen vermutlich ja ähnlich gegangen sein, ja gleichwohl jetzt weniger die Wunderkinder. Ne? Die Wunderkinder, das sind die, mit dem vielleicht, werden Sie mir recht geben, besonderen Lebensweg, der aber dann irgendwann unvermeidlich, könnte man dann letztlich doch sagen, auf die Bühne geführt hat, in irgendwelche Bühnen, ne? Welche Bühne auch immer des Lebens dann war, sei es die wissenschaftliche oder tatsächlich Bühne oder Autoren, Künstler, letztlich egal, aber irgendwann war ja sozusagen dann der Vorhang geöffnet und es war klar, hier handelt es sich um einen ganz besonderen Menschen mit ganz besonderen Talenten, inzwischen dann ja auch Fertigkeiten, die diese Person hat. Sie aber ja eben in Ihrem Buch auch Stellung beziehen zur Persönlichkeitsstruktur dieser höchstbegabten Personen, sozusagen in dem Kontext des normalen Lebens steckend. Was das für einen Menschen bedeuten muss, der es nicht schafft, ne, seine Blase zu verlassen, die Bühne, die für ihn vielleicht ja das Leben vorbereitet hat. Vielleicht ist er ja gerade selber sein größter Saboteur, unter Umständen, kann ja vorkommen. Das haben Sie halt auch in diesem Buch erwähnt und das fand ich noch einmal sehr erleuchtend und letztlich kann ich das nur bestätigen, weil sich das mit unseren Beobachtungen deckt. Also der Umgang, man muss ja jetzt schon fast lachen, normaler, hochbegabter mit Höchstbegabten auch nochmal so eine Sache ist. Ne?
Jetzt ist mir gerade ein Gedanke durch den Kopf geschossen. Den muss ich jetzt nochmal wieder einfangen. Sie sagten in dieser Blase, dass man in seiner Blase irgendwie hängen bleibt. Also es ist tatsächlich so, ich habe ja auch im Buch mehrfach das Forscherpaar, zum Beispiel Görzel und Görzel, zitiert, die sich mit herausragenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass vor allen Dingen so die ersten 10 oder auch 20 Lebensjahre im Leben eines Hochbegabten oder Höchstbegabten oft mit Schwierigkeiten verbunden sind, mit Verhaltensweisen, die von den Eltern und von der Schule nicht verstanden werden, die vielleicht zum Teil auch keine Förderung erhalten oder die emotional besonders aufbrausend, intensiv, launisch irgendwie gewesen sind. die angeeckt sind bei Lehrern und Mitschülern. Also eigentlich hat man fast alles, was man bei den normalen Hochbegabten findet, findet man auch bei den großen Hochbegabten oder bei den Höchstbegabten. Und es zeichnet sich jetzt aber immer mehr ab. Es gibt eine Kollegin, die heißt Christina Heil, eine Psychotherapeutin, ist Ihnen vielleicht auch schon begegnet, ja, die einige Studien gemacht hat mit Hoch- und Höchstbegabten. Und also es zeichnet sich im Moment so ein bisschen ab. Und das, würde ich sagen, haben sozusagen meine Forschungen auch ergeben, dass die seelische Stabilität und auch die geistige Leistungsfähigkeit bei vielen Hoch- und Höchstbegabten im Laufe des Lebens zunimmt. Also das ist häufig in der Kindheit und im Jugendalter kann es oft noch sehr wackeln und knirschen, vor allen Dingen, wenn die Betreffenden sehr weit außerhalb der Norm sich bewegen. Aber viele finden sozusagen im Laufe der Zeit immer mehr und kreativere Bewältigungsstrategien, suchen sich immer mehr das Feld aus, wo sie stark sein können. Und zum Beispiel Stephen Hawking nimmt den Astrophysiker, der ja auch zum Teil Bahnbrechendes erkannt hat. Der war also als Kind unglaublich schüchtern, war im Kindergarten, ersten Tag im Kindergarten schockiert von diesem ganzen wilden Trubel und wollte also unbedingt wieder nach Hause, war als Schüler Einzelgänger, auch später als Student war er oft der Jüngste, weil er schon mit 15, 16 an die Uni gekommen ist. Und wie jeder weiß, hat er also im Laufe der Zeit, dadurch, dass er eben auf den Gebieten seiner Fähigkeiten viel Anerkennung bekommen hat, hat er mit der Zeit ein Selbstbewusstsein gewonnen und hatte später ja ein äußerst reges Sozialleben, hatte leidenschaftliche Beziehungen, hat ein Verhältnis mit seiner Pflegerin angefangen, obwohl er körperlich stark eingeschränkt war. Also der, ne, sehr schüchtern, körperlich stark eingeschränkt und trotzdem, er hatte später immer volles Haus mit interessanten Gästen. Und also diese Entwicklung habe ich bei sehr vielen dieser berühmten Genies entdeckt, dass im Laufe des Lebens die Fähigkeiten und auch das Ausleben der Hochbegabung oft zunimmt. Und das fand ich auch eine mutmachende Erkenntnis.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, weil jedenfalls dieser Unterschied zumindest eben in jungen Jahren oft dann klafft und ich sag mal, die Regelschule, insbesondere Höchstbegabten, meist, warum auch immer, ich sag mal, Sie sagten es gerade auch schon, Stichwort Wahrnehmung, besondere Wahrnehmung, vielleicht auch von den Protagonisten selbst fehlinterpretiert wird, also als Schwäche oder als nicht richtig. Und wenn das dann eben keine Auflösung erfährt, was ja, sagen wir mal, bei heute Erwachsenen durchaus der Fall sein kann, ne? Wenn man heute in der Mitte seiner Jahre ist, ist da nichts aufgeklärt worden als Kind. Also wer heute 30, 40 Jahre zählt, da ist nichts aufgeklärt worden. Und dann, ne, und wenn man sich jetzt einfach mal die Prägejahre vor Augen führt, ne, insbesondere dann vielleicht auch noch der Kontext, in dem man sich bewegt hat viele Jahre oder unverändert bewegt, ne? Also vielleicht kleinbürgerliche Verhältnisse. Sie wissen ja, Hochbegabung passiert in jeder Gesellschaftsschicht, logisch. Ja. Ne? Es geht durch alle Schichten durch und äußert sich ja dann auch einfach nicht zwangsläufig akademisch, ne? Und ebenso, wie man sich das gemeinhin dann gerne vorstellt. Und wenn dann Inkompatibilität sich zeigt, Und andere, wie gesagt, das Kind oder den Jugendlichen nicht verstehen, bleibt es einfach schwierig. Ne?
Also mir kommt ja jetzt gerade nochmal das Beispiel von Pablo Picasso in den Sinn, einer der berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts. Der war eigentlich ein Schulverweigerer. Der wollte nicht lesen lernen, nicht schreiben lernen, der wollte nicht rechnen lernen, der wollte nur malen und sonst nichts. Mhm. Hat der Vater ihn von der Schule genommen und von Privatlehrer unterrichten lassen. Und der Privatlehrer ist auch an ihm verzweifelt, weil Picasso so stur war. Und eigentlich heutzutage würde man wahrscheinlich so ein Kind auf die Sonderschule schicken, Ja. Während damals die Schulprogramme natürlich etwas elastischer gewesen sind und der Vater hat dann gesagt, na gut, also der Junge kann malen, er wird wahrscheinlich als Analphabet aufwachsen und hat ihn dann auf eine Kunstakademie geschickt, wo man dieses überragende Talent, was er hatte, erkannt hat und hat ihn nicht weiter gezwungen, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Mit 11, 12 Jahren stellte sich dann plötzlich raus, dass Picasso es doch irgendwie nebenher mitgekriegt, gelernt hat. Er hat später Bühnenstücke geschrieben und Gedichte geschrieben etc. Also auch, sagen wir mal, wenn man schon in sehr jungen Jahren sozusagen eine verkrachte, in Anführungszeichen verkrachte Existenz ist oder sich das abzuzeichnen scheint, würde ich immer raten, so stark wie möglich eben auf dieses Spezialgebiet oder auf die Stärke, die Begabung desjenigen zu fokussieren. Mhm. Und auch in höherem Alter durchaus oder in mittlerem Alter etwas weniger stark eben auf die, sagen wir mal, ja, einschränkenden Momente zu fokussieren, sondern mindestens gleich stark auf die jeweilige Begabung, weil oft wachsen die anderen Fähigkeiten dann nach, zum Beispiel die sozialen Fähigkeiten. Oder wenn man eben so sein Spezial oder ein Gebiet oder zwei Gebiete seiner besonderen Begabung gefunden hat, ergeben sich auch dann leichter Kontakte vielleicht zu anderen, sagen wir mal, sehr speziellen Leuten oder auch zu anderen merkwürdigen Leuten, die dieses Interesse teilen und darüber kann man dann vielleicht auch eher soziale Kontakte finden. Als wenn man sich jetzt unheimlich zwingend in einem, weiß ich nicht, soziale Fähigkeiten, Trainingsprogramm, so einem hochbegabten Kind, das anzutrainieren. Ja.
Ganz genau. Also da bin ich absolut bei Ihnen. Ich glaube auch, dass diese ganzen herkömmlichen Trainingsmaßnahmen und Methoden da überhaupt nichts bringen. Wenn überhaupt, darf ich Ihnen rückmelden, ist so meine Erfahrung, geht das auch nur in einer Kleingruppe und dann auch nur mit ausgezeichneter Passung. Also sprich, dass da wirklich Kinder und Jugendliche aufeinandertreffen, die nicht nur die Begabung teilen, das ist dann nur ein Aspekt, sondern dass da auch tatsächlich Interessen sich entgegenkommen, beziehungsweise sogar Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Mhm. Also weil wir da einfach feststellen, dass da Homogenität letztlich die richtige Antwort ist für einfach mal das Spiegelneuronenerlebnis. Ne?
Genau. Dass die Betreffenden, und das gilt für Kinder wie für Erwachsene, überhaupt mal erleben, wenn sie ihre Gefühle äußern oder ihre Gedanken äußern, dass da plötzlich jemand auf der anderen Seite ist, der das, wie Sie sagen, spiegeln kann oder wo auch sowas wie eine Identifizierung überhaupt möglich ist. Ja. Und vielleicht auch so fast was wie eine Verifizierung im Sinne davon, mein eigenes Empfinden kann nicht so falsch sein, wie ich immer dachte, weil der andere es auch so sieht. Ja, das ist auch so ein typisches Problem, was Hochbegabte oft haben, dass sie an ihren eigenen Gefühlen oder Gedanken zweifeln, weil sie niemand haben, der gleichgesinnt ist.
Ja, und wenn dann natürlich auch, ich beobachte, da werden Sie bestimmt auch ähnliche Beobachtungen haben, wenn eine besonders hohe Autonomie in der Person vorliegt, ein hoher Freigeist. Sie haben ja auch eben von Ihrer Jugend gesprochen. Ich kann mich da auch ein Stück weit wiederfinden als Rebellin vergangener Tage. Wie wichtig einerseits, also für mich, ich war ein überangepasstes Mädchen und trotzdem eine Rebellin, das war für mich kein Widerspruch. Übrigens an der Stelle, an der Stelle übrigens war ich mir immer klar, dass das für mich kein Widerspruch ist. Trotzdem war ich da irgendwie bei mir. Gleichwohl aber eben Freiheit. Ne? Also dieser Freiheitsdrang, also den ich auch so unendlich war, dieses dieses einerseits Bedürfnis, klar, was wir alle haben, uns zu spiegeln, zu verifizieren, wie Sie es gerade zutreffend nannten. Andererseits aber auch dieses Bedürfnis, eigene Wege zu gehen. Eigene Wege, nicht ausgetretene Wege, neue Wege. So wie Sie ja auch seinerzeit, darf ich noch einmal rückmelden, das Bedürfnis hatten, das Buch zu schreiben, weil Sie dachten, das braucht ja vielleicht noch mal jemand. Nein, ich mag es jetzt nicht, nur einfach zu erwähnen, dass, wie gesagt, das einem natürlichen Bedürfnis entspringt, was einfach der Person möglich ist an der Stelle. Wenn sie es aber nicht hat, dann auch nicht. Ne? Dann eben nicht. Und dass dieser Freiheitsaspekt auch etwas Verschreckendes ist, oft finde ich. Ne? Dieses, das mache ich jetzt im Alleingang oder ich möchte es selber entdecken.
Ja, das hat natürlich auch oft dann so etwas von einem Einzelkämpfertum.
Genau.
Ja. Man wird natürlich manchmal dann auch schräg angesehen oder man wird angefeindet bis zu einem gewissen Grad, wenn man sich auf neues Terrain begibt oder wenn man sagt, man geht eben einen Weg, den jetzt niemand anders geht. Ja. Das kann auf jeden Fall sehr mühsam sein und auch befremdlich für die Umgebung. Und es braucht schon einen starken Freiheitsdrang und auch ja schon eine gewisse Widerstandskraft, um das auszuhalten. Aber viele, also ja, diese Einsamkeit, die vielleicht dadurch entsteht oder die Kritik, die irgendwie von anderen kommt, weil eigentlich steht ja immer in unseren Gesellschaften ganz hoch im Kurs Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen und Sozialverhalten wird in den Kopfnoten irgendwie in der Schule schon irgendwie beurteilt. Aber alleine einen eigenen anderen Weg zu gehen, das ist immer auch mit einem gewissen Stress verbunden, aber auf der anderen Seite auch dieses sehr starke Bedürfnis nach Authentizität, das Hochbegabte haben. Sie hatten das auch in diesen Fragen, glaube ich, schon mal mit angesprochen, die Sie mir geschickt hatten. Dieser Drang, sich selbst verwirklichen zu müssen, beziehungsweise den eigenen Weg gehen zu müssen, der ist bei vielen Hochbegabten oft stärker ausgeprägt als ja, das Bedürfnis, sage ich mal, nach Anpassung oder dem nicht nach dem sozialen Miteinander. Das wird, möchte ich nicht so verstanden wissen, weil das Bedürfnis nach Nähe, nach Anerkennung, nach Dazugehören, nach sozialem Kontakt ist bei Hochbegabten genauso ausgeprägt wie bei jedem anderen auch. Aber oft ist es eben so, wenn sie quasi wählen müssen, zu einer Gruppe zu gehören oder eben die Idee zu verwirklichen, die sie einfach nicht loslässt, dann ist es oft so, dann müssen sie es tun und
genau.
Nehmen dann eben auch Ablehnung in Kauf.
Ne? Genau.
Bitte?
Es ist so ein Spannungsfeld, was da entsteht. Ne? Aber im Zweifel würden sie sich eben ja für das Vorwärtsgehen entscheiden. Das denke ich auch. Und das ist dann auch wieder ne, gekoppelt an Reaktionen vom Außen, die nicht unbedingt dem Verstandensein akzeptiert fühlen, zuträglich sind an der Stelle.
Ende vom ersten Teil des Interviews. Nächste Woche können Sie den, beziehungsweise könnt ihr den zweiten Teil hören.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.